Ich bin ganz sicher, euch ist heute warm, um nicht zu sagen heiß. Aber diesmal nicht wegen einem Einsatz, sondern wegen unserer Großwetterlage in ganz Deutschland. Hier ist Hermann vom Einsatzleben-Podcast. Servus, hallo und Gude! Wir hatten beim letzten Mal die Folge 333, das war eine Schnapszahl. Demnach haben wir jetzt die 334, genau so ist es, aber Schnapszahl spielt heute eine Rolle. Also im heutigen Podcast. Nicht ausgeschlafen ist auch kein Dienstgrad. Wann hast du dich das letzte Mal im Feuerwehrdienst wirklich ernst genommen? Das ist ein sehr provokanter Titel, denn nicht ausgeschlafen ist auch kein Dienstgrad. Lost ja bei uns einiges an Assoziationen aus, was den Feuerwehreinsatzdienst betrifft. Und das wollen wir heute in aller Ruhe besprechen. Und hier bin ich besonders gespannt auf euer Feedback, auf eure Rückmeldungen, wie da die Erfahrungen sind. Wir schreiben den 2. Juli 2025. Ja, und der Sommer hat uns tatsächlich, aber jetzt wirklich von sowas im Griff. Ich will hier auch gar nicht über Klimawandel, ja oder nein, oder wie auch immer diskutieren. Ich weiß nur eins, 36 bis 39 Grad sind schon ein Brett in dieser Republik. Ich habe mal irgendwann gelernt, ab 44 Grad so ungefähr wird es für den Menschen wirklich lebensbedrohlich mit Dehydrieren, aber auch mit Hirn und so weiter. Also, das ist schon ein Ding. Wenn man dann überlegt, dass da unten ganz im Süden, im Norden Afrikas, dann so an die 50 Grad oder sogar drüber geht, boah, das ist schon heftig. Mal abgesehen davon, dass die Brandgefährdung natürlich enorm steigt und Waldbrände jetzt wieder vermehrt auftreten. Ich hoffe sehr, dass es euch und euren Bereich nicht erwischt und dass es überhaupt da ruhig in der Lage bleibt, das wäre sicherlich gut. Ja, der Einstieg mit dem, das ist kein Dienstgrad, ne? Also was ich gerade gesagt habe, nicht ausgeschlafen ist auch kein Dienstgrad, ist ja ein bisschen provokativ, habe ich schon gesagt. Aber kennst du das? Du sitzt im Einsatzfahrzeug, es ist 3.15 Uhr, du hast vielleicht eine Stunde geschlafen, weil du noch unterwegs warst oder noch arbeiten und sollst jetzt gleich wirklich hochkonzentriert arbeiten? Du hast mit der Familie zu Hause einen riesen Zoff gehabt, aus den unterschiedlichsten Gründen. Die Kinder, welche Schulform und überhaupt, wieso kein Urlaub und wieder. Du hast einen Hals bis zum Abwinken, sitzt im Feuerwehrfahrzeug, hörst den Einsatzbefehl und denkst aber noch darüber nach. Direkt aus der Familienfete, rausgerauscht, rausgerissen, drei kleine Bier, sind ja gar nichts. Und in der Firma läufst du seit Wochen auf Hochtouren, 12 Stunden täglich, Minimum, denn der Umzug deiner kompletten Firma steht an. Tja, Leute, Prävention beginnt natürlich nicht erst mit dem Alarm. Das ist ja brandpunkttypisch. Ich bin diesem Thema aber durch Zufall über den Weg gelaufen, weil ich in der letzten Woche in einer Feuerwehr über Dinge diskutiert habe, die derzeit dort nicht so ganz gut laufen. Das kann passieren, das passiert in vielen Feuerwehren, ist überhaupt kein Ding. Und dann ging es aber um die Einsatzbereitschaft. Naja, sind nicht mehr so viel da, die Tagesalarmsicherheiten überhaupt, du weißt doch und so. Sag ich, ja klar weiß ich, was willst du mir sagen? Naja, wir sind nicht so viel, es kommt im Prinzip alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und muss mitfahren. Ja. Sag ich, ja nochmal, wie meinst du das? Naja, Leute, die eigentlich noch in der Nachtschicht sind und noch überhaupt nicht, oder waren und haben überhaupt noch nicht gepennt und. Ich sagte, oh, ja, das verstehe ich absolut. Das war ja bei mir früher kein anderes Thema. Aber glaubst du wirklich, das ist gut, wenn wir unsere eigenen Leute dazu animieren, in solchen Zuständen einsetzen zu fahren? Sagt er, ja, meinst du mir, das ist nicht klar, ja? Natürlich ist es nicht gut. Aber was sollen wir tun? Gute Frage. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und wir sollten unsere Mikroentscheidungen, die wir im Alltag, Schlaf, Ernährung, Umgang mit Stress, Kommunikation, Chaos oder eben nicht, Fehler und so weiter, all das, was wir im Beruf, in der Familie, privat und sonst wie erleben, hat natürlich Einfluss auf unsere Stressresistenz, auf unsere Motivation, auf unsere Kommunikationsfähigkeit im Einsatz. Das ist doch klar. Klarheit oder Chaos, Fehler oder Sicherheit, entscheidend. Und ich möchte in dieser Folge zeigen oder aufzeigen, warum Prävention schon im Kleineren wirkt. Ja, Leute, es ist bekannt, aber selten bewusst, wenn wir Entscheidungen vor dem Einsatz treffen über Leistung und Sicherheit, dann beeinflusst das natürlich auch, weil es in Sekundenbruchteilen gehen muss, wie wir vorgehen. Was bedeuten überhaupt Prävention jenseits von unserer PSA und UVV, also persönlicher Schutzausrüstung und Unfallverhütungsvorschrift? Da steht es ja so exakt nicht drin. Ja, doch, eigentlich schon, ist aber interpretationsfähig. Ne? Wir müssen über die Rolle von Schlaf, von Flüssigkeit, Reaktionsfähigkeitsmangel ist eigentlich überhaupt kein Thema, oder? Reaktionsfähigkeit reden. Müdigkeit wirkt wie Alkohol und wird natürlich trotzdem ignoriert. Jetzt meine ich nicht, dass du, wenn du müde bist, dich fühlst, als hättest du 10 Bier getrunken. Nein, aber die Reaktionsfähigkeit lässt nach. Soll ich heute zum Einsatz fahren oder nicht? Wie treffen wir die Entscheidung? Ja. Was habe ich denn für Gewohnheiten und was für Wirkung hat das auf mein Einsatzverhalten? Leute, das sind Fragen, die würdet ihr euch natürlich in Sekunden vor dem Einsatz überhaupt nicht stellen. Aber Prävention beginnt eben zu Hause. Sagen wir mal beim Frühstück, ja, nicht beim Flashover. Also ich muss mir vorher im Klaren sein, was ich da tue. Denn Leute, all das, was wir tun, ist nebenbei ja, ab und zu gefährlich. Ich weiß nicht immer, aber doch eben kommt es vor, dass wir in Gefahr geraten, selten, aber trotzdem manchmal in Lebensgefahr und dass wir das Leben von Menschen, die sich in dieser Gefahr befinden und die wir retten wollen, sollen, können, müssen, dass wir auch für die eine gewisse Verantwortung tragen. Tja, ich möchte es mal kürzer definieren. Prävention in diese Richtung ist nicht nur Schutzkleidung oder Unfallverhütung, sondern viel mehr. Ja, wie fühle ich mich? Wie ist meine psychische Verfassung? Wie habe ich mich ernährt? Wie ist mein Schlaf gewesen? Wie ist das Klima im Team? Nochmal, mir ist völlig bewusst, dass jetzt einige sagen, ja, was soll man denn noch achten? Du kommst uns ja dann auch immer mit Mentalem. Leute, das spielt sich ein. Wenn wir da mal drüber nachgedacht haben, ja, und uns einfach mal Gedanken darüber gemacht haben und gefühlt haben, dann nehmen wir diese Dinge auch ernst. Zum Beispiel kriege ich immer und immer wieder gesagt von meiner Partnerin, denk an Flüssigkeit, gerade bei diesen extremen Temperaturen. Ich vergesse es immer wieder. Da steht eine Flasche Wasser irgendwo rum und ich pumpe mir einen Kaffee nach dem anderen rein, ja. Das sind Dinge, die müssen sich in meinem Unterbewusstsein manifestieren. Was kann ich denn da machen? Ja, es ist doch ganz easy. Ich habe mir einfach einen Zettel neben meinen Rechner gelegt, trinken. Oder eine Wasserflasche da hinstellen, dass du ständig drauf guckst. So einfach kann es manchmal sein. Und wir müssen uns über diese Dinge Gedanken machen, denn wie gesagt, im Alltagsverhalten haben Einsätze eine enorme Wirkung auf uns. Ich möchte mal bei dem Thema Schlaf beginnen. Schlafmangel ist in Feuerwehren, in der Einsatztätigkeit Risikofaktor Nummer 1, habe ich von den Unfallkassen. Und man muss sich das mal überlegen, wenn jemand, ein Mensch, 20 Stunden wach war, 20 Stunden, dann kann er Fehler machen, ohne dass er das in irgendeiner Form merkt. Ich nehme einfach mal die Atemschutzüberwachung her. Du bist dafür verantwortlich, stehst oder sitzt auf dem Elfer oder im MTF. Ist ja vollkommen wurscht, wo du deine Klatte auf dem Schoß hast und überwachst das und gibst über 2 Meter Rückmeldung an deinen Gruppenführer, Zugführer, Einsatzleiter, weiß ich nicht, ja, wie es gerade organisiert ist. Und dabei pennst du ein oder dabei bist du nicht konzentriert. Ja, nach 20 Stunden Wachzeit und nun sagt man nicht, das habt ihr noch nicht erlebt. Ich persönlich habe das erlebt, weil ich früher gedacht habe, das ist jetzt kein Vorwurf an euch, ist rein meine Perspektive, ja, ich bin da eben nicht ersetzbar. Vor allen Dingen, als ich in meinem Laden feststellen musste, dass sowas mal ganz schnell schief gehen kann, wenn wie der Kamerad im Einsatz verstorben ist und der zweite durch einen Suizid, habe ich ja oft genug erzählt. Gerade danach habe ich immer gedacht, du kannst doch keinen Einsatz auslassen. Du kannst doch nicht sagen, den fahre ich nicht mit. Einmal aus dem Grund, du hast Vorbild zu sein. Du hast Vorbild zu sein, ob es eine Ölspur ist oder eine BMA oder ein Wespennest. Ja, wir haben früher Wespennester gefahren. Wir haben hier in unserem Büro gerade eins im Rollladenkasten oben. Ja, natürlich lassen wir das jetzt drin, weil die machen ja gar nichts, wenn man sie in Ruhe lässt. Ja, aber ich weiß, wie viel Wespeneinsätze wir früher gefahren sind und haben die Nester entweder umgesiedelt oder wenn das gar nicht mehr ging mit CO-Löcher, also CO2-Löcher, so, ihr wisst schon Bescheid. Ja, aber Gott sei Dank gibt es da heute Fachfirmen für und wir müssen uns diesem Kram nicht mehr widmen. Trotzdem, und das war mein Ursprungsgedanke, habe ich damals immer gedacht, nein, du musst präsent sein. Einmal, weil du die Verantwortung hast und du weißt, wie schwierig das ist, wenn es mit der Verantwortung mal schief geht und du Dinge erleben musst, die sich andere nicht mal vorstellen können, nicht Feuerwehrler meine ich damit. Und zum Zweiten, ja, man bekommt so das Gefühl, wenn Dinge schief gehen, ich muss kontrollieren, dieser Kontrollwahn, ja. Und das führt dann halt schon mal dazu, dass du 3-4 an einem Tag fährst. Passiert nicht oft, gerade in so Feuerwehr, reden wir jetzt nicht von Berufsfeuerwehren oder Städte mit 50.000 Höhe, dass da so viele Einsätze am Tag sind, ist normal, aber da sind ja inzwischen genug hauptamtliche Kräfte und zumindest haben wir die Tagesalarmsicherheit da weitgehend im Griff. Die Freiwilligen müssen trotzdem mitfahren, müssen wir auch nicht drum herum reden, ja. Aber dass ich mal 2-3 Einsätze hatte, auch des Nächtens, wo ich dann, sagen wir mal, um 11 ins Bett bin, um 11:30 ging das Ding und dann hast du ja natürlich noch nicht gepennt und los geht's zur Wache und dann hatten wir ja ein VU und das hat ein bisschen gedauert, um 2 wieder im Bett, um 2:30 ging der Piepse. Da war eine BMA, sicher nichts Tolles und es war auch tatsächlich ein Fehl, aber du bist wach, kommst zurück, willst, versuchst zu schlafen, jo, das geht einfach nicht. Dann geht das Gewitter los, du kannst nicht pennen und plötzlich geht das Ding wieder los, Hochwasser, aber vom Feinsten. Und dann bist du 6, 7, 8 Stunden im Einsatz und sollst Entscheidungen treffen und die bei klarem Kopf. Das kannst du haken, das kannst du abhaken. Deswegen Frage an euch, Reflexion, wie viel Schlaf? 5 Stunden, 3 Stunden, 10 Stunden, 10 Stunden? Wie lange soll ich eigentlich pennen? Wie lange soll ich schlafen? Was ist normal? Und was macht mich eigentlich fertig? Wir machen uns darüber wenig Gedanken. Meins ist ja mehr das Mentale oder unseres hier von Brandpunkt, das wisst ihr ja. Aber trotzdem müssen wir uns auch über diese körperlichen Dinge Gedanken machen. Es ist nämlich so, je älter wir werden, desto weniger Schlaf brauchen wir in aller Regel. Jetzt bin ich ja nicht mehr 30 und kann das so in etwa bestätigen. Aber ich habe mir mal von der amerikanischen National Health Foundation einfach diese Empfehlungen rausgesucht, was denn so an Schlaf eigentlich nötig ist, damit wir gesund bleiben. Bei Neugeborenen, also ganz Frischlingen, die schlafen 14 bis 17 Stunden. Das ist doch toll, ja, so viel schläft auch mein Hund. Aber wehe, die Kleinen sind wach, dann machen sie Terz für 10 Stunden. Nee, aber ganz im Ernst, Babys dann 12 bis 15 Stunden, Kleinkinder, so mit 2 Jahren, 11 bis 14 Stunden. Dann geht es weiter, 10 bis 13 im Kindergartenalter, 9 bis 11 Stunden im Schulalter. Teenager 8 bis 10 Stunden bis 17 Jahre, ja. Die habe ich nie erreicht damals, ich ganz ehrlich, über 17, 7 bis 9. Erwachsene im Alter, sagen wir mal von 20, 25 bis ja 64 Jahre, 7 bis 9 Stunden und Seniorinnen ab 65, so 7 Stunden auch roundabout. Tja, wenn man sich das so anschaut und weiß, man geht eigentlich erst nach den Tagesthemen ins Bett, oder vielleicht kommt auch noch ein geiler Film im Programm oder du hast noch eine Netflix-Serie, was weiß ich. Ja, dann wird's auch mal schnell 12 und um 6 Uhr raus, weil du hast ja dies zu tun, musst mit dem Hund raus, dann geht ja der Dienst schon los um 7 und so weiter. Das wären dann mal locker 6 Stunden. Leute, das macht doch nichts. Das kann ja auch mal passieren, das kann auch 2-mal, auch 3-mal hintereinander passieren. Wenn man sich aber an diesen Rhythmus gewöhnt, dann ist es definitiv so, dass einem Schlaf fehlt. Und das entwickelt sich hin zum Schlafmangel. Mangel. Und ich glaube, in unserer Bevölkerung, in dieser modernen Zeit mit Social Media, das Handy ist ja ein früherer Rechner, 3 Quadratmeter so ungefähr, ja, also du kannst alles mit dem Ding machen und wir liegen im Bett und schauen noch drauf, es geht bei mir genauso. Und da noch was auf Insta und da noch was, LinkedIn kam noch was rein, ach, da kommt ja auch noch eine Mail, so ist es halt. Und zack, ist es schon 12:30 und dann hast du eben nur 4-5 Stunden. Und wenn wir das laufend machen, gewöhnen wir uns an diesen Zustand, das nicht gut. Überhaupt nicht, weil das geht auf deinen Körper, auf der haptischen Seite. Also du wirst schwächer, du hast weniger Energie, weniger Motivation und andererseits natürlich auch auf deine Psyche. Du bist lange nicht mehr so fähig, Dinge zu erfassen und in Geschwindigkeit abzuarbeiten, wie es das im Einsatz braucht. Und da müssen wir auch nicht diskutieren, das kann Kaffee nicht kompensieren. Es ist wirklich mein Leibgetränk, ohne Kaffee keine Existenz so ungefähr, ja. Morgens der erste ist doch ein absoluter Genuss, der Espresso nach dem Essen auch. Trotzdem muss da Flüssigkeit zu. Da sind wir beim nächsten Thema. Ernährung und Flüssigkeit. Natürlich müssen wir aufpassen, gerade bei dem Wetter mit Dehydrierung, ja, das geht so schnell, wenn wir wie jetzt heute 35, 36, 37 Grad haben, dann müssen wir definitiv aufpassen, definitiv. Da müssen 2 bis 3 Liter Flüssigkeit her, das ist so ein Schnitt. Leute, ich sag's euch ehrlich, ich schaff das nicht. Und dann ist es auch nicht gut, wenn du 5 Cheeseburger drin hast, bei dem Wetter, ne? Oder auf der Familienfete, 3 Bier sind doch kein Problem, Leute. Ich trinke manchmal 7, 8 und bin noch fit. Doch, 3 Bier sind im Einsatzfall selbstverständlich ein Problem. Und 5 Cheeseburger drin auch. Jetzt kannst du dir natürlich nicht immer verbieten lassen, einen Cheeseburger wegzuklatschen. Ja, das ist auch gar nicht das Ding. Aber du musst halt aufpassen, wenn du die vor dem Einsatz drin hast, hast gerade 5 Cheeseburger und 2 Bier oder 3, dann ist es nicht sinnig, A, so ein Einsatzfahrzeug zu fahren, B, überhaupt einen Einsatz zu fahren, gerade mit Alkohol und C, wer dann auf die Idee kommt, noch PA zu tragen, ja Gott, Leute, da hört aber der Spaß wirklich auf. Du gefährdest dich und du gefährdest andere, da müssen wir auch gar nicht diskutieren. Lassen wir den Alkohol mal weg. Die Müdigkeit kann natürlich auch ein Faktor sein. Wenn du richtig müde bist, ist das, als wenn du 0,5 Liter Alkohol getrunken hast. Das ist dann genau nicht mehr in Ordnung, wenn du richtig müde bist, okay? Das muss jeder für sich einschätzen. Genau muss jeder für sich einschätzen, wie die mentale Verfassung ist. Was triggert uns? Konflikte, Stress, Überforderung. Da muss ich euch jetzt hier in diesem Podcast nur wirklich nichts mehr erzählen. Das wisst und kennt ihr, wie schnell man mental überfordert ist, wie schnell die Motivation sinkt, wie schnell diese mentale Überforderung zu Resilienzmängeln führt, diese wieder zu Konflikten, weil man einfach ein dünnes Nervenkostüm hat. Und unter diesem Druck fahre ich dann Einsätze. Nochmal Leute, ich bin der Letzte nach 40 Dienstjahren, der nicht versteht, dass wir jede Einsatzkraft brauchen. Wirklich, das ist mir vollkommen bewusst. Und ich habe auch immer gesagt, Leute, ja, du hast jetzt ein paar Stunden nicht geschlafen. Achte auf dich, wenn es im Einsatz nicht mehr geht. Rückzug, da alarmieren wir lieber noch 5 Feuerwehren dazu. Ja, das ist ja alles möglich. Ich weiß trotzdem, wie eng die Situation manchmal ist. Und was wir für ein Verantwortungsgefühl alle Feuerwehrleute, alle Menschen in Hilfsorganisationen haben. So nach dem Motto, wir müssen doch raus. Ja, aber nochmal, sich selbst zu gefährden und andere damit auch, das geht gar nicht. Ich habe eine Rubrik mitgebracht, die mich seit langem beschäftigt. Ich habe schon mal kurz drüber gesprochen, aber will nochmal mit euch drüber sprechen. Besser gesagt, ich möchte Antworten von euch.
Es war einmal.
Genau darum geht's. Es war einmal und ich war schon im Feuerwehrmuseum Fulda und ich habe auch schon mal über dieses Thema gesprochen. Aber jetzt fällt mir wieder was in die Hand, wo ich sage, das gibt's doch gar nicht. Wer denn jetzt zuerst? Wer hatte die erste Feuerwehrpumpe? Sagen wir es mal näher, Handfeuerwehrpumpe. Und ich habe das natürlich recherchiert. Da gibt's ja unser Museum in Fulda, das Feuerwehrmuseum. Und da gibt's aber auch Hinweise auf die sogenannten Fire Wardens, das waren Feuerwehrleute in Boston, lang bevor es freiwillige Feuerwehren gab. Und die behaupten, also die Bostoner Feuerwehr behauptet, 1679 haben die erste handbetriebene Feuerwehrpumpe in Betrieb genommen. Und das war die erste weltweit, hat auch anderen als Vorbild gedient. Die Amsterdamer behaupten, 1672 gab es bei ihnen die erste Pumpe und die hat dafür gesorgt, dass weltweit weitere Druckpumpen, Handpumpen hergestellt wurden. Ja, was denn jetzt? Und so habe ich ganz viele Meldungen, auch von euch Rückmeldungen bekommen. Nee, die erste Pumpe da, die erste Pumpe da. Ich bin wirklich ratlos, weil du kriegst über den Chat, über Google, über all diese Suchplattformen, bekommst du keine klaren, exakten Auskünfte. Und jetzt habe ich mitbekommen, dass der sogenannte Ktespios im 3. Jahrhundert vor Christus eine Feuerspritze konstruiert hat, die der Feuerwehrpumpe heutzutage, also ich meine nicht heutzutage, sondern in der Historie, diesen Handfeuerpumpen, sehr, sehr ähnlich ist. Das soll im antiken Rom gewesen sein. Da haben reiche Geschäftsleute eben dafür sorgen wollen, dass die Feuerwächter gut ausgerüstet sind mit Eimern, Einreißhaken und anderem. Und da soll eben auch dieses Prinzip der Druckpumpe entwickelt worden sein. Ich werde noch wahnsinnig, wenn ich das nicht rauskriege. Also bitte, bitte helft mir und sagt, wann diese Pumpe oder wo das erste Mal und wann es war entwickelt wurde. Ich habe einen Kameraden, der hat mir erzählt, so ein Interview gewesen, ich habe es aber nie live gesendet. Es ging eben darum, dass sowas im Einsatz vorkommen kann, dass wir mal übermüdet sind, dass wir überfressen sind, entschuldigt den Ausdruck, ja, mit Alkohol habe ich eine klare Meinung und mit Drogen sowieso, das geht gar nicht. Ja. Aber der sagte, der Einsatz ist eigentlich seltener das Problem. Ja, die Konzentration, also wenn es ein kurzer Einsatz ist, die Konzentration ist sehr, sehr hoch. Das ist natürlich eine Frage der Zeit, sagt er dann, ja. Jeder ist irgendwann mal fertig. Das ist bei uns allen so. Wenn du eine Hochwasserlage hast, einen Großbrand oder du hast einen Gefahrstoffunfall oder ein VU mit mehreren Verletzten und rausschneiden und wirklich viel Wallung, Autobahn voll gesperrt und, dann wird jeder irgendwann nicht nur müde, sondern auch unkonzentriert. Darauf sollten wir bei uns selber achten. Gerade auch Einsatzleitungsfunktionen. Ja, Gruppenführer, Truppführer, Zugführer, Kommandanten und so weiter. Achtet bitte darauf, wenn ihr merkt, oh Gott, ich kann nicht mehr. Dieses Gefühl in uns kennen wir doch. Ich kann nicht mehr. Das darf kein blinder Fleck sein. Das hat nichts mit Heldentum zu tun. Das ist gefährlicher Stolz. Ich zieh's halt durch. So hat mir der Kamerad berichtet. Und er hat als ein nicht Einsatzabteilungsmitglied, sondern nur, ein Vereinsmitglied, hat er das immer wieder gesehen, wenn er an Einsatzstellen Verpflegung gemacht hat, was ich wirklich hoch zu schätzen weiß, wenn die Vereinsleute uns an den Einsatzstellen verpflegen. Inzwischen gibt es ja auch von den Hilfsorganisationen da super krass gute Unterstützung. Aber auch unsere eigenen Leute, die aus der Alters- und Ehrenabteilung oder aus den Vereinen kommen ja, wenn es darum geht, Verpflegung zu machen. So, das hat mich immer gefreut. Und er hat bei diesen Dingen festgestellt, dass da Leute zum Teil das zweite oder das dritte Mal PA aufgesetzt haben oder dass Leute wirklich fast rumgetorkelt waren, so müde waren die. Ja, und dann ist, ich ziehe es halt durch, nicht verantwortlich sich gegenüber, aber auch den Leuten, denen wir helfen sollen und dem Team gegenüber. Also, was gilt es denn vorm Einsatz zu checken? Wir können jetzt nicht eine Liste abarbeiten, können sagen, da müssen wir erstmal gucken, ob ich das, habe ich genug getrunken, was habe ich gegessen, wie lange habe ich geschlafen, ich fülle mal eine Tabelle aus und dann schauen wir mal, wie es läuft. Nee, Leute, euer eigener Zustand ist euch bewusst. Ihr wisst, wie lange ihr gepennt habt, ihr wisst, wie euer eigener persönlicher Zustand ist. Ob ihr einen riesen Brand habt auf dem Weg zur Einsatzstelle, zum Gerätehaus, dann schnappt euch eine Flasche Wasser mit ins Auto, bitte anschnallen, ja, nicht zwingend schneller fahren, ihr wisst schon, kriegen wir alles beigebracht. Aber es darf auch kein Tabu sein, wenn einer in die Wehr kommt, ins Gerätehaus kommt und sagt, Leute, mir geht's völlig beschissen. Ich sag mal ein krasses Beispiel. mein Vater ist gestern Abend gestorben. Und ich möchte nicht. Und wenn dann der Chef kommt und sagt, Tagesalarmsicherheit reißt sich zusammen, dann muss er nochmal auf Führungsdecking. Oder der muss zu uns, zu Brandpunkt, oder er muss Fireproof machen oder was weiß ich immer. Dann hat der das Läuten nicht gehört. Diese Dienstvorbereitung ist genau das gleiche wie ein Materialcheck. Okay? Nur mental halt und eben auch körperlich. Leute, wir müssen nicht perfekt vorbereitet sein, ja? Ich habe es ja gerade gesagt, eine Liste ausfüllen und was macht ihr denn eigentlich, bevor ihr zum Einsatz fahrt? Habt ihr einen kurzen Gedanken daran, wie geht's mir eigentlich? Das ist doch schon mal was. Ja, wie geht's mir? Ist alles okay? Kann ich ab? Ja. Und nochmal diese Geschichte mit, ich habe gerade 5 Cheeseburger gefressen. Entschuldigt den Ausdruck. Da, 5 sind schon heavy, ja. Aber mal angenommen, du hast gerade eine Riesenpizza verdrückt, dann ist PA wahrscheinlich gerade nicht so das Mittel der Wahl. Ja. Und CSA schon gar nicht. Also da sollten wir ein klein bisschen auf uns achten und schon ist gut. Aber eben auch, Alkohol hat da gar nichts verloren. Drogen, ich habe es vorhin gesagt. Ja. Oder übermüdet, 20 Stunden im Einsatz, das kann nicht sein. Da haben wir uns alle gegenseitig ein bisschen zu kontrollieren. Und deswegen ist das ganz klar. Stellt doch mal einfach ein paar Fragen an euch selbst und verallgemeinert die. Oder habe ich genug gepennt? Jo, bin ich körperlich fit? Jo, gegessen habe ich was, getrunken habe ich auch. Denn Nicht-Essen kann natürlich genauso ein Problem sein. Ja, wenn ich den ganzen Tag mal locht habe, 10 Stunden, habe dabei nichts essen können, weil es so turbulent war, habe nur mein Wasser getrunken, komme heim, setze mich gerade zum Essen und nein, da geht das Ding. Ja, und dann habe ich einen 5-Stunden-Einsatz bei irgendeinem Großbrand und ich soll das durchhalten. Nein, dann muss ich essen. Und das braucht dann auch diese Einsicht. Bin ich mental fit? Bin ich mental klar? Auch das ist immer wieder so ein Ding. Ja, was soll denn das heißen? Ich werde so oft gefragt, immer weniger zwar, früher viel mehr, aber ich werde es immer wieder gefragt, was das heißen soll ist, ich weiß doch genau, wie es mir geht. Ich weiß doch genau, wie ich drauf bin. Ob ich vor 5 Minuten noch rumgebrüllt habe, weil mir einfach alles auf den Geist geht. Job hat nicht geklappt, Familie meckert drum, ich habe keinen Bock mehr, ja. Jetzt fällt meine Bandprobe, wichtige Ressource für mich, für euch vielleicht schwimmen, Handball, Fußball oder singen oder was weiß ich, ja, ist ausgefallen. Ich habe keine Ressourcen mehr. Wer denkt denn eigentlich an mich? Ja, dann klappe ich wieder das Handy auf, schaue über Facebook oder Insta nach, was es so Neues gibt, gucke mir da noch Agro-Videos an. Und ich merke doch, wie ich drauf bin. Ja, wenn der Kopf voll ist, dann bleibt nämlich der Blick fürs Wesentliche im Einsatz auf der Strecke. Streit, Stress, Sorgen. Leute, wenn ich mir das überlege, ja, wie war meine Ernährung, wie habe ich gepennt, bin ich körperlich fit, bin ich geistig fit? Und dann eine ganz ehrliche Frage zu sich selbst. Würde ich so jemanden wie mich mit dem Einsatz haben wollen? Eine ehrliche Selbsteinschätzung. Ja? Eine gelebte Selbsteinschätzung ist automatisch ein Eigenschutz und ein Kameradenschutz. Ich möchte es nochmal sagen. Bitte nicht übertreiben. Bitte nicht eine Strichliste führen, wie viel Glas Wasser habe ich heute getrunken. Bitte nicht auf die Pizza verzichten. Würde ich sowieso nicht, hätte ich ja früher nicht, ja. Oder auf den Burger oder mal eine gute Bratwurst oder auch was Vegetarisches. Mir wurscht, ja. Ist mir wurscht im wahrsten Sinne des Wortes. Klar, nicht darauf verzichten. Aber wie gesagt, mit 2 Pizzen im Bauch direkt in CSA ist eigentlich ein No-Go. Ja, und 3 Bier sind auch ein No-Go. Und wenn ich merke, ich bin fix und fertig, weil ich mental fix und fertig bin, einer der häufigsten Ursachen, nein, die häufigste Ursache, warum Menschen eben nicht reaktionsschnell sind, eben nicht adäquat reagieren, wie sie es gelernt haben, wie man im Einsatz als Führungskraft oder als Truppführer, auch als Truppmann reagiert. Da sind die mentalen Themen die wichtigsten und natürlich Schlaf. Also, ein bisschen drüber nachdenken. Wie war es mit meiner Ernährung? Bin ich fit? Wie geht's mir sonst? Alles klar, ich bretter los. Und wenn einer dann in der Wache sagt oder nein, ich fahre heute nicht mit, mir geht's wirklich beschissen, dann ist es rein eine kameradschaftliche Geste von uns zu sagen, absolutes Verständnis, setz dich in die Zentrale und er macht schon wieder nach Hause. Ja, kannst uns auch für nachher schon einen Kaffee kochen. So sieht's aus, Kameradinnen, Kameraden. So sollten wir miteinander umgehen. Und ich glaube, in den allermeisten Fällen passiert das auch. Servus, hallo und gute.